da folge ich dieser Bibliografie gleich mit einer Liste über diese Bücher. The Master Plan of Evangelism ist erhältlich nur in Englisch, vergriffen seit ein oder zwei Jahren in Deutsch, hat er mir gesagt. Mentoring for Mission ist die englische Version, frag mich bloß, 1480. Und Leidenschaftliche Leiterschaft, die deutsche Version, 2980. Und auf jeden Fall, solche sind gekommen, sind unten in der Bibliothek, in der Buchhandlung. Genau, das war zügig. Im Team geht alles besser, Steve Chalk. The Lost Art of Disciple-Making, Leroy Imes, ist auch erhältlich. Und Team Ministry, Justin Dennison. Das sind einige Bücher, die man bestellen könnte, wenn man wollte. Und Ford wollte, dass ich diese Liste herumgehen lasse, damit man das auch sieht. Ich weiß es nicht, wie viele von diesen unten lagen, aber bestimmt 20 Stück sind in. Und verkaufe vielleicht zwei Hemden. Für die englische Version, da reicht ein Hemd, aber für die deutsche Version muss man zwei Hemden verkaufen. Das ist sehr, sehr wertvoll. Es gibt unter anderem auch Artikel, die ich habe. Einmal ein Artikel und jetzt muss ich nochmals fragen, wie du heißt.
Verena.
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 Hat kopiert einmal einen Artikel Leiterschaft, Leadership through Weakness, Leiterschaft durch Schwachheit, ein Artikel von Juni 84 aus Juni Monthly von König Hosea, ein sehr wertvoller Artikel. Dann, vielleicht haben manche von euch das Buch gesehen, The Power of Vision, die Macht der Vision von Barna. Das ist eine Zusammenfassung von dem Buch und eine Bewertung von dem Buch. Wenn man das ganze Buch nicht lesen will, dann hat man wenigstens eine Zusammenfassung bzw. eine Bewertung von dem Buch. Und das ist eine Bewertung von Current Thoughts and Trends. Current Thoughts and Trends wird veröffentlicht von den Navigatoren und sie machen das monatlich, eine Verkürzung bzw. Bewertung von einem Buch, sodass man sich damit auseinandersetzen kann, ohne dass das ganze Buch gekauft werden muss. Dieser Artikel ist hier und auch kann kopiert werden. Und so möchte ich ermutigen, sprich mit Irena, sprich mit ihr darüber und da können die Kopien angefertigt werden. Da hat sie eine Urkopie oder Mastercopy. Mastercopy. Okay. Und Dr. Anderson hat gefragt nach einem Satz der Unterlagen. Gibt es irgendwo noch einen Satz? Könnte jemand vielleicht noch eine Kopie? Oder ich habe hier meins. Anschließend heute Abend gebe ich einfach meins her und er kann es haben. Oh. Die Abwesenheitsliste.
Entschuldigung, eine Frage zur Anwesenheitsliste. Da waren jetzt, habe ich gesehen, besonders eifrige Studenten, die mehr Stunden an.
Wir sind gestern Abend am Ende unserer Zeit zusammen über die Leiterschaft Jesu zum Ende gekommen, Seite 15 in den Notizen. Und das nächste, was drinsteht, ist römische Zahl 4, die Gesundheit und Effektivität eines Teams, steht in direkter Beziehung zu der Qualität der Beziehungen zwischen allen Teammitgliedern. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich kurz einiges erwähnen und etwas sagen über Leiterschaftstraining anhand von dieser Skizze, die auch hier umgereicht wird für euch heute Abend. Diese Skizze kommt aus dem Buch The Lost Art of Disciple Making von Leroy Imes, von den Navigatoren. Und es ist sehr logisch aufgebaut und ich denke, hilft uns zu sehen, wer in der Teamleitung ist, was er vor sich hat, was sie vor sich hat in Bezug auf die Anleitung von weiteren Gliedern im Team und wie das vor sich gehen kann. Diese Skizze hat IAMS veröffentlicht und ich habe das ein bisschen fotografisch vergrößert, sodass man das leicht anschauen kann. Was er hier sieht, links ist natürlich das Zeugnis wird gegeben und man bekehrt sich. Dieser junge Bekehrte braucht Nacharbeit. In anderen Zusammenhängen, vor allem in der Gemeindegründung, sprachen wir darüber, was einer braucht in der Nacharbeit. Das wollen wir jetzt nicht so sehr tun, sondern wir gehen über, dass dieser dann, nachdem er angeleitet wurde, oder sie angeleitet wurde, dann zu einem Jünger wird. Und dieser gefestigte Jünger in Jesus, das ist ein Bekehrter, hat einiges durchgemacht, gelernt zu beten, gelernt mit der Bibel umzugehen, gelernt mit der Sünde umzugehen und so weiter. Jetzt dieser Jünger soll angeleitet werden, ein Arbeiter zu werden. So wie hier unten steht auf der Skizze, ist die jetzt ganz rum? Habt ihr alle? Achso, ich sehe es noch gekommen. Ein Arbeiter soll aus einem Jünger werden. Welche Schritte unternimmt man mit einem Jünger? Dieser Mensch ist vielleicht 6 Monate alt im Glauben. Welche Schritte unternimmt man mit einem 6 Monate alten Christen, um diesen Menschen zu einem Arbeiter zu bringen, dass diese Person richtig funktioniert in der Gemeinde? Und wir wollen dann den nächsten Schritt machen, denn man sieht, es gibt Trainingziele. Welche Trainingziele muss man haben, um aus einem Jünger, der jetzt mit der Bibel umgeht, mit Sünde umgeht, mit Gebet umgeht und so weiter, dass dieser Mensch zu einem Arbeiter wird? Im Grunde genommen die Frage, wie hat Jesus das getan? Was hat Jesus vorgesehen, als er es mit ihnen getan hat? Wir haben es erwähnt, gestern. Er lebte es ihnen vor, er schickte sie aus, sie kamen zurück, es gab Rückmeldung und er bestätigte, was korrekt war. Welche Ziele wird man hier haben, wenn ich jemanden hinausschicke? Was für Kompetenzen müsste man vorweisen, um ein Arbeiter in der Gemeinde Jesu zu sein? Dienste zu tun. Okay, Grundwissen über den Dienst, über die Dienste?
Und auch die Bereitschaft zum Dienen.
Einmal die Bereitschaft zum Dienen, ja?
Die Frage nach der Begabung, Gabe.
Okay, die Begabung, Bereitschaft, das Grundwissen darüber. Einige dieser Dinge müssen geschult werden. Was noch?
Selbstständigkeit
beim Dienen, Anleitung und dann Rückmeldung, sodass sie angeleitet werden zu Selbstständigkeit im Dienst. Das ist auch eine Sache, die meistens nicht auf Anhieb kommt, sondern mit der Zeit angeleitet werden muss. Was noch?
Bibelkenntnisse,
einfach eine Geborgenheit, ich weiß, wer ich bin in Christus und ich kann geistlich, aber nicht übermütig und nicht hochmütig damit umgehen. Gut. Diese Person hat 6 Monate bis 18 Monate lang in der Gemeinde gedient. Treu. Weist Treue auf in dem, was er tut. Und wir wollen diese Person dann anleiten, um einen Leiter aus dieser Person zu machen. Er ist so weit, dass wir sehen, er eignet sich, er hat Leitungseigenschaften. Was würde man tun, um aus einem Arbeiter einen Leiter zu machen mit der Zeit? Diese kleinen Punkte da sind einfach einige Ziele, die man setzt in der Leiterschaftsschulung. Was für Dinge, was für Kompetenzen müssen einem Leiter beigebracht werden?
Er muss Situationen erkennen und deuten können.
Okay, eine klare Sicht für Situationen haben und sie deuten können. Ich möchte sagen, vielleicht an dem Punkt eine Vision. Eine klare Sicht für die Leitungsaufgabe, für das, was damit zusammenhängt. Was noch? Geistliche Stabilität, nicht hin und her getrieben von jedem Wind der Lehre, nicht umhergeschaukelt von jeder persönlichen Unstimmigkeit oder irgendwas. Und ich denke auch, ein geistlicher Leiter wie Paulus hat das erlebt. Manche Leute springen ab vom Glauben, manche Leute wenden sich ab. Immer noch an der Stange zu bleiben und zu sagen, ich bleibe dem Herrn treu, auch wenn andere sich abwenden. Sich nicht irritieren lassen durch die Versagen anderer Menschen.
Umgang mit Enttäuschungen, Konflikten und Krisen?
Ja, Umgang mit Enttäuschungen, das sind einige Dinge. Umgang mit Enttäuschungen, das ist das eine, was ich erwähnte. Konflikten und Krisen. Nun, wie lernt man das? Wie bereitet man sich auf Konflikte und Krise vor? Kann man sich überhaupt vorbereiten auf Konflikte und Krise?
Vielleicht als erstes fest damit rechnen, dass sowas auftreten kann.
Okay, einmal die Zuversicht haben, es sich wird kommen. Selber wissen, was das Richtige ist. Ich wartete darauf, dass jemand sagt, ich weiß, was die Bibel über Konfliktsituationen und Konfliktlösungen sagt. Das habe ich eingeschärft, eingeprägt, sodass wenn das Haus brennt, ich weiß, was ich zu tun habe. Unser Sohn bei der Marine, die amerikanischen U-Boots-Leute machen für andere Länder die dümmsten Dinge der Welt. Mitten im Atlantik schalten sie den Reaktor ab und simulieren einen Störfall. Ständig tun sie das. Der Reaktor wird mitten in der Fahrt abgeschaltet und Störfälle werden ständig simuliert. Und der Grund ist, damit alle Beteiligten fast im Schlaf reagieren können auf einen möglichen Störfall. Nicht, dass es eventuell kommt, sondern wenn es kommt, wir wissen sofort, was wir zu tun haben. Und weil wir es geübt und geübt und geübt und geübt und es ist fast wie angeboren, angewachsen bei uns, die Handlungsweise in der Störsituation. Ich denke, viele Christen wissen gar nicht, was sie tun sollen, weil sie es nicht studiert haben und eingeprägt haben, eingeschärft haben vom Wort Gottes her, was tue ich. Und viele Dinge tue ich nicht, viele Dinge vermeide ich in Stör- und Krisensituationen. Ich denke, unser Bruder erwähnte ein paar wichtige Dinge, die hier in der Anleitung von einem Leiter, er muss wissen, wie man mit Krisensituationen umgeht. Da denke ich, sein Anleiter sollte manches erzählen können, um ihm eine Schau zu geben dafür, dass er merkt, was los sein kann in der Zukunft. Was noch?
Er muss sich seiner eigenen Schwächen bewusst sein, ja. Um keine Konflikte zu provozieren.
Was sind deine Schwächen und deine Stärken? Kannst du eine Liste machen von deinen Schwächen und Stärken und dabei ehrlich sein darüber, dass du sagst, ich bin Stärke in diesen Bereichen und Schwäche in jenen? Ja, du kannst.
Ich wollte zu dem vorigen noch einmal fragen. Ich denke, das hat ziemlich enge Grenzen. Also beim Buch, wenn es technische Anläufe, und da kann ich das wirklich durchspielen. Aber ich kann das nicht nur durchspielen im Voraus, wenn es irgendwo eine Gemeinde ist, wo die Menschen es kracht.
Gut, das stimmt schon. Dass beim Technischen der Spielraum sehr eng ist, beim menschlichen Krachen ist der Spielraum etwas breiter. Nur, ich möchte sagen, fast alle, nicht immer, preis den Herrn, aber fast alle vergessen als erste Reaktion das Gebet. Zunächst einmal viel Tratschen und hin und her, statt auf die Knie zu gehen und Gott anzurufen, Gott zu flehen um Hilfe. Und das Gebet als tragende Säule der ganzen Handlung zu haben in der Krisensituation. Und ich denke, wenn ich das nicht als Gewohnheit, als absolute Gewohnheit habe, in der Notsituation wird absolut sofort gebetet, dass man eventuell viel zu spät daran denkt und bis dahin vielleicht noch eine Verschlimmerung der Situation passiert sein könnte. Was noch? Schulung von einem, der ein Leiter werden soll. Er muss Übung haben. Übung haben in Leitungsaufgaben.
Vielleicht auch Krisen schon durchstehen, wenn er noch nicht die volle Verantwortung hat.
Genau. Wenn er an der Seite steht und beobachten muss, wie Krisen durchstanden werden oder durchgemacht werden, dass er das auch beobachtet und auch in der Schulung ist diesbezüglich. Oder dass ihm, heutzutage haben wir es natürlich, es gibt das Buch Great Church Fights. Also große Gemeindekämpfe. Und ich denke, solche Dinge kann man lesen und sich auseinandersetzen mit den möglichen Situationen in Gemeindekonflikt und wie das aussehen könnte. Was noch?
Management, Zeitplanung.
Zeitplanung. Wie viele von euch haben schon eine gute persönliche Zeitplanung und könnten sagen, ich würde gerne jemanden anleiten nach dem, was ich jetzt in meiner Zeitplanung tue. Okay? Ich möchte sagen, Zeitplanung ist wie Gebet, nicht wahr? Alle könnten es mehr tun oder besser tun. Und ich denke, in Zeitplanung alle von uns können lernen. Meine Vorstellung von den meisten von euch ist, dass ihr in der Zeitplanung wahrscheinlich besser vorankommen als viele andere in der Gesellschaft und viele andere eure Zeitgenossen. Nicht alle, sicherlich, aber die meisten von euch. Und ich denke, vielleicht braucht es hier und da gewisse Strukturen oder Disziplinen in manchen Punkten, aber Zeitplanung ist äußerst wichtig. Und vor allem, wo ich Nein sage, wo ich sage, nein, das mache ich nicht, da kann ich das nicht mitmachen, weil das nicht zu dem gehört, was ich bin und was meine Aufgabe ist. Ich bin ja ein Leiter hier und nicht ein Leiter dort. Und da muss ich meine Leitungsaufgabe hier wahrnehmen. Was noch?
Also vielleicht wäre eine Sache, die derjenige, der den Arbeiter anleitet, mehr machen sollte, aber vielleicht auch ganz persönlich mit in seine Art und Weise seines persönlichen Lebens vor Gott hineinnehmen als Vorbild. Also wie Jesus das zum Beispiel gemacht hat mit Petrus und Johannes, war zum Beispiel mit auf diesen Berg genommen, nur die drei.
Ja.
Und da war eine ganz intime Begegnung halt auch mit Gott und den anderen. Ich denke, das war auch ziemlich prägend für die. Also da vielleicht auch so ein bisschen Vorbild.
Leiterschaftsanleitung hat mit einem Mentor, mit einem Anleiter zu tun, der bereit ist, auch diesen Angeleiteten oder diesen zu anleitenden Menschen auch mit hineinzunehmen in die Beziehung mit dem Herrn, wie man mit dem Herrn lebt und noch tiefer geht mit ihm. Einige wichtige Bereiche. In der Gemeinde, als wir bei dieser Phase waren, hab ich auch manche Stunden planen lassen von denen. Ich führte sie durch, dann plante sie und sie führten sie durch und ich gab Bewertung, sodass sie Rückmeldung bekamen von dem, wie sie es getan hatten. Es gibt in Englisch ein kleines Buch, Leadership and the One-Minute Manager. Ein hervorragendes kleines Buch, Paperback, nicht christlich, aber ich bin der Meinung, fast jedes Prinzip in dem Buch ist biblisch. Ein sehr wertvolles Buch. Und eine Aussage in dem Buch ist, Rückmeldung ist das Frühstück der Sieger. Rückmeldung ist das Frühstück der Sieger. Einer in der Ausbildung, in der Vorbereitung für Leiterschaft, braucht viel Rückmeldung von dem Anleitenden. Und ich würde sagen, das gehört meines Erachtens unweigerlich automatisch dazu, dass man diese Rückmeldung ständig bekommt. Und wenn man sie nicht bekommt, bitte um sie. Geh darauf hin, geh danach, sei darauf aus, dass Rückmeldung kommt. Und ich denke, was wesentlich ist, auf dieser Skizze ist zu merken, man wird dann Leiter und das wiederholt sich. Und der Kreis geht noch einmal, wird geschlossen und geht nochmals von vorne an. Sodass ein Leiter jemand anleitet zu Jesus, führt hin zur Jüngerschaft, dann zu einem Diener und dann noch einmal zu einem Leiter. Dieser Zyklus sollte ständig in unserem Leben sein. Ich erwähne das, weil Jesus das getan hat. Wir erwähnten gestern Abend seine Leitungsart und es war multiplikatorisch ständig. Wenn man in der Teamleitung ist und nicht jemand anleitet, meines Erachtens stimmt etwas nicht ganz. Und wir sollten ständig bei der Anleitung sein. Seite 15 unten. Die biblische Offenbarung, die unsere zwischenmenschlichen Beziehungen beschreibt und anleitet, steht in Matthäus 22, 35 bis 40. Könnte ich bitten, dass jemand uns diese Bibelstelle laut vorliest? Übrigens, ich habe gehört, das Buch The Purpose Driven Church von Rick Warren auf Deutsch existiert und dass er auch ähnlich denkt wie ich in Bezug auf diesen Befehl Jesu. Könnte jemand bitte das lesen, wer es hat? Anna, du sitzt da so still, heimlich still und leise und guckst es an.
Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn in den Wagen. Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten liegt das ganze Gesetz und die Propheten.
Es gibt einige andere Stellen in der Schrift, und wer mich kennt, weiß, dass ich in anderen Unterrichtseinheiten das auch durchnehme. Ich möchte hier erwähnen, das sind die zwei größten Gebote in der Schrift, und sie regeln meinen Umgang mit Gott und mit Menschen in Bezug auf diese Beziehungen in einem Team. Nun, das bedeutet, wir haben einander im Team zu lieben. Nicht zu mögen, sondern zu lieben. Denn wir sollen manche Leute lieben, die wir nicht mögen. Und ich denke, das, was hier steht, einmal das erste, Liebe geäußert durch Freundlichkeit, Tenderness, auch Zärtlichkeit, wenn es sein soll, die zarte, die freundliche Seite der Äußerung der Liebe. Und Paulus hat das gezeigt, Apostelgeschichte 20, 31, jeden Einzelnen durch Tränen ermahnen. Er zeigte seine Zuneigung zu anderen. Und dann Verse 37 und 38, wo sie mit ihm geweint haben. Dann zweitens auf Seite 16, Liebe geäußert durch Konfrontation. Die Notwendigkeit zu konfrontieren und drittens Liebe geäußert durch Vergebung.
Frage, in einem Team, was wird am häufigsten gezeigt von diesen drei?
Konfrontation.
Konfrontation? Leicht? Könnte sein. Was entscheidet, ob es viel Konfrontation gäbe? Wenn es tatsächlich so wäre, dass sehr viel Konfrontation kommen müsste, was würde das verursachen? Ich denke an ein Team von 19-Jährigen, 18-Jährigen, gerade noch in der Schule. Und wie vermeidet man, dass man ständig konfrontiert? Wie wird es vermieden im Team? Was verhilft, dass es nicht ständig dazu kommen muss, zu konfrontieren? Was für eine Gesinnung von den Einzelnen, was könnte unter ihnen geschehen, damit nicht ständig konfrontiert werden muss?
Ja, einerseits hat man ein Ziel und vielleicht lässt man auch schwierige Themen aus.
Okay, einmal die Zielsetzung ist klar und das hilft. Okay. Also gegebenenfalls, die Zielsetzung ist klar.
Gemeinsamkeiten suchen.
Gemeinsamkeiten suchen.
Dienstbereitschaft.
Jetzt kommen wir der Sache näher.
Viel Gemeinschaft pflegen, damit eine Vertrauensbasis wächst.
Gut.
Dann können auch Konflikte kommen und dann geht man diese Konflikte auf eine Vertrauensbasis an und stört das dann.
Ja, gut. Viel Gemeinschaft pflegen und eine Vertrauensbasis gewinnen. Eigentlich meine Frage war wahrscheinlich zu unklar. Ich zielte darauf, was verursacht die meisten Konfrontationen in zwischenmenschlichen Beziehungen?
Konkurrenz.
Egoismus. Ich will das Radio lauter haben, du willst gar kein Radio haben. Ich will das Fenster offen haben, dich friert's. Und so geht es gerade durch die Bank. Mit allen möglichen Dingen, die wir haben. Deine Farbe gefällt mir nicht und die Fahrtrichtung gefällt mir nicht und der Fahrstil gefällt mir nicht und vieles gefällt mir nicht. Und da gibt es leider viel Konfrontation, wenn viel Egoismus an den Tag gelegt wird. Jetzt meine Frage. Wie arbeitet man gegen Egoismus in der Teamleiterschaft? Wir wollen Konflikt. Ich persönlich würde es für sehr problematisch halten, wenn der Löwenteil meiner Zeit in einem guten Team damit verbracht wäre, nur zu konfrontieren. Also ich hätte keine große Freude an dem Team, wenn ich denken würde, mehr als 50% meiner Energie und Zeit würde ständig der Konfrontation gewidmet sein. Da möchte ich was anderes mit meinem Leben tun, als nur konfrontieren. Ich sehe die Notwendigkeit von Konfrontation. Aber wie können wir das vermeiden, dass Egoismus nicht ständig hochragt und Personen einfach sich durchsetzen wollen? Wir sind in der Leitung. Wie können wir es helfen, dass es nicht ständig knatscht an dem Punkt.
Ausrichtung auf Jesus.
Also gut. Die Ausrichtung auf Jesus, das Gebet, die Gemeinsamkeit auf den Knien, geistlich. Dann denke ich, Dienst, Gesinnung, Tränen, also wirklich weitergeben, diese Gesinnung von Dienerschaft. Mein Sohn, mein jüngster Sohn, durfte teilnehmen an einem Sommerteam, es hieß Operation Barnabas, OB, Operation Barnabas. Da haben sie 60 bis 80 Jugendliche in jedem Sommer, und tun das seit 25 Jahren, die Sommerdienst tun in Gemeinden in den USA. Ein Team geht meistens, wenn ein Team südlich geht an der Ostküste, dann geht das andere Team in die nordöstliche Richtung und dann westlich, dann nordwestlich und südwestlich. Zwei Teams meistens. Und sie singen in Gemeinden. Und eine Regel ist, No complaining. No complaining. Absolut nicht klagen. Das ist eine feste Regel. Da beginnt schon die Unstimmigkeit. Ist mir zu kalt, ist mir zu heiß, ist mir zu lang, ist mir zu kurz. Und alles ist mir zu irgendwas. Und da haben Sie einfach einen Riegel davor geschoben, es wird für alles gedankt. Ist ja biblisch, oder? Es wird für alles gedankt. Wir wollen einfach lernen, nicht ständig zu meckern. Das hebt vieles auf. Wie viel Konflikt beginnt auch hier an der Schule und woanders in unseren Gemeinden, weil man einfach nicht gelernt hat, aufzuhören mit dem Meckern. Ich denke, gewisse biblische Regeln haben Sie eingeführt, die Ihnen helfen, dass Sie Konflikt auf ein Minimum halten. Und Sie trainen auf eine Dienstgesinnung, sodass die im Team bereit sind zu dienen. Kann ich dir helfen? Und Sie versuchen eine Freude dabei zu motivieren in allen Beteiligten. Fast jeder junge Mensch, der daran teilnimmt, Mädchen oder Junge, kommt nach den 10 Wochen in dem Sommer völlig geändert nach Hause. 10 Wochen. Und sie haben eine besondere Gesinnung, eine besondere Ausrichtung. Man kann später davon ausgehen, könnte ich deine Hilfe, ja, kann ich helfen? Ja, helfen, ich helfe gern. Sie sind dienstbereit, fröhlich dabei zu dienen, statt nein, da möchte ich nichts damit zu tun haben. Das geschieht kaum, weil sie angeleitet wurden, in dieser Gesinnung zu dienen. Es fällt mir gerade hier ein, vielleicht sollte ich versuchen, die Anleitungsdinge für Operation Barnabas euch zukommen zu lassen. Es ist fantastisch, was da gemacht wird, um jungen Menschen zu helfen, zu einer Dienstgesinnung zu kommen. Und dabei lernen sie einander schätzen und lieben im Laufe von diesen 10 Wochen. Und da bestehen, da haben sie Nachtreffen, das Jahr und zwei und alle 5 Jahre, sind fast wie wenn sie Absolventen wären von einer Schule. Und sie sind nur 10 Wochen zusammen und treffen sich alle 5 Jahre, ein Nachtreffen von Operation Barnabas 1900 sowieso. Ich bin dankbar dafür, für das, was es verursacht hat bei meinem Sohn und bei vielen anderen Jugendlichen. Und ich denke, wenn wir merken in den zwischenmenschlichen Beziehungen, man kann bei manchem einen Riegel davor schieben, sodass der Egoismus nicht ständig in den Mittelpunkt steht, ist es sehr, sehr wichtig. Nun, gut, wir haben ein Sommerteam gehabt bei uns in Stuttgart. Da ist die Erde noch jung war, lange Jahre her. Und ein Mädel kam, es war ein Singeteam und sie konnte nicht singen. Kein Problem, es gibt andere Aufgaben. Und sie bekam auch einige Aufgaben, während die anderen geübt und so weiter geübt haben für Musik, die Aufgabe zu putzen. Und es war eine pure Tragik. Sie lehnte sich auf den Besen und dann lehnte sie sich hier. Und wir haben das 2 Tage lang beobachtet und der andere Teamleiter und ich haben das mal angeschaut und haben gesagt, hier müssen ernste Worte gesagt werden. Und wir haben gerügt, wir haben gesagt, du, entweder änderst du dich, denn alle anderen tun was. Auch du hast deinen Teil beizutragen. Alle anderen tun was in dieser Zeit. Auch du musst was tun. Du kannst einfach nicht herumstehen. Entweder änderst du dich oder bis Ende der Woche bist du in einem Flugzeug und fliegst wieder heim. Die Entscheidung liegt an dir. Die Augen wurden natürlich sehr groß. Bist du bereit, dich zu ändern? Mhm. Ich denke, wir müssen auch manchmal so mit Leuten reden, dass sie Klarheit gewinnen. Ich muss dazu beitragen, ich muss meine Wünsche zurückstellen. Es ist ja ein Team. Und ich muss lernen, hier zu dienen. Auch meinen Teil dazu beizutragen, auch wenn es nicht unbedingt der freundlichste Teil ist oder der hervorragendste Teil oder der herausragendste Teil von allem. Es ist mein Teil. Und da muss ich das auch tun. Auch wenn es vielleicht mir mal stinkt. Zu gut Deutsch gesagt. Alle von uns müssen Dinge tun, die uns schwerfallen. Gute Anleitung bedeutet, dass in diesen, das hat so viel Unruhe gebracht in dem Team, dass wir gemerkt haben, wenn wir sie nicht korrigieren, dann geht das Ganze unter. Dann ist das Ganze in kurzer Zeit im Eimer. Und so möchte ich uns ermutigen an diesem Punkt, sprich ruhig solche Dinge an in Beziehungsfrage, dass untereinander geliebt werden kann. Nun, wir haben sie, das war in den 70er Jahren, wir haben sie gesehen letztes Jahr und sie umarmt uns noch. Sie war froh, uns zu sehen und wir froh, sie zu sehen und waren sehr dankbar für die Begegnung. Aber kaum habe ich schärfer und deutlichere Worte gesprochen an jemand als an sie an dem Tag, in der Hoffnung, sie würde sich ändern. Denn wir hätten es wirklich getan, wir hätten sie heimgeschickt, frühzeitig. Und das wäre tragisch gewesen, unnotwendig. Aber man muss bereit sein, in einem Team auch so zu handeln in der Leitung, zum Wohl aller im Team. Beziehungen im Team, Liebe geäußert durch Konfrontation, Liebe geäußert durch Vergebung. Meine Frage hier in Bezug auf Vergebung in einem Team. Warum fällt den meisten von uns Vergebung so schwer? Oder fällt es uns allen leicht zu vergeben? Warum fällt Vergebung vielen so schwer? Vielen.
Ich denke, wenn man eine eigene Schwäche eingestehen muss und sich auch sozusagen demütigt bei dem anderen.
Okay, das ist, wenn ich um Vergebung bitten muss. Wie ist es, wenn ich der Vergebende zu sein habe? Ich muss mit der Sache abschließen. Ich muss einfach einen Punkt setzen, dass ich abschließen kann. Vergebung fällt uns fast allen sehr schwer in vielen Situationen. Ja, unser Egoismus spielt eine Rolle, eine bedeutende Rolle an diesem Punkt. Das ist uns sehr schwer. Ich denke auch, es gibt zu wenige Vorbilder von guter Vergebung, wo wir sagen können, da hat sie vergeben, so weiß ich, wie das aussieht. In der Tat. Können alle von euch im Augenblick an eine wunderbare Persönlichkeit denken, ein Vorbild von Vergebung, die du persönlich nicht gelesen hast, sondern du persönlich kennst und gesehen hast, diese Person hat vergeben. Wie viele von euch können im Augenblick an eine Person denken, die Vergebung wunderbar praktiziert hat? Die Hälfte. Das ist eine Not. Seht ihr? Das ist eine Not. Da fehlt es an Vorbildern. Ich kenne einige, sofort, aber auch Einzelfälle. Und ich denke, Vergebung, biblische Vergebung ist absolut notwendig für zwischenmenschliche Beziehungen, wenn Beziehungen überhaupt weiter bestehen sollen. Wir hätten keine Ehe heute ohne Vergebung, wenn meine Frau mir nicht vergeben hätte. Ich habe versagt, oft. Mensch. Und da musste ich kommen und sagen, Nancy, vergib mir. Und sie war bereit, mir zu vergeben. Liebe geäußert durch Annahme und Freundlichkeit, Liebe geäußert durch Konfrontation, Liebe geäußert durch notwendige Vergebung. Liebe muss geäußert werden. Zweitens, in der zwischenmenschlichen Beziehung Kommunikation, gesunde Kommunikation und Austausch nach biblischen Maßstäben äußert die Liebe zwischen Teammitgliedern und gibt einen Zusammenhang für das Wachstum von positiven Beziehungen gute Kommunikation. Wie viele von euch kennen ein Team, eine Gemeinde, wo wunderbare positive Kommunikation stattfindet? Ganz hoch. 1, 2, 3. Auch noch einmal hier die Not von fehlenden Vorbildern. Gute, gesunde Kommunikation. Was ist gute, gesunde Kommunikation von der Leitung? Wie sieht sie aus? Ganz kurz definiert oder beschrieben. Die Leitung zum Team. Klar, offen, ehrlich, ausreichend.
Ja, hörend.
Hörend, ja, dass man Acht gibt auf die anderen.
So gut, dass zum Teil nur Blicke genügen, dass man gar nichts sagen muss.
Es gibt non-verbal communication. Wie sagt man das auf Deutsch? Non-verbal. Non-verbale Kommunikation. Also viel von dem, was wir kommunizieren, wird nicht mit Worten kommuniziert. Und das ist das, was du meinst, dass die Kommunikation aber lebhaft ist. Viele Teamleiter haben hier Schwäche, indem sie zu wenig kommunizieren. Wie die Kommunikation unter den Teammitgliedern? Wie soll das aussehen? Wie macht das eine Basketballmannschaft oder eine Fußballmannschaft? Was machen sie da auf dem Feld? Ja, und sie reden mit den eigenen Teammitgliedern. Hier bin ich, Franz, hinter dir oder so, sodass man weiß, wo sie sind. Und man mit ihnen rechnen kann. Oder der kommt hier und schießt dir die Beine ab oder sonst was. Ich denke, diese Kommunikation zwischen den Teammitgliedern hilft, dass man Geborgenheit erlebt, dass man notwendige Kommunikation. Neulich war ich bei einem Spiel und da habe ich gemerkt, von der Seite wurde gerufen, talk to each other, guys, talk to each other, sprich miteinander. Denn der Ball ging in die falsche Richtung, nur deswegen, weil die Leute nicht miteinander kommuniziert haben. Es ist notwendig in einem Team, dass man spricht, genügend Informationen zur richtigen Zeit, dass es hilfreich ist. Und da gilt nicht zu sagen, ich bin der schweigende Typ. Man muss lernen zu sprechen. Man muss lernen, von sich zu geben, damit der andere nicht in Gefahr kommt, damit auch das Gesamte zusammenwachsen kann. Kommunikation. Ich muss davon ausgehen, von meiner Fragestellung und von den fehlenden Händen vorhin, dass Kommunikation ein Riesenproblem sein muss in den meisten euch bekannten Teams. Wie viele würden sagen, Kommunikation ist ein sehr, sehr großes Problem? Ja, ich würde es auch sagen. Ich kenne wunderbare Vorbilder. Wer hier ein Vorbild kennt von einem gesunden Team, bitte beschreibe das. Hat jemand nicht gestreckt?
Wir hatten in unserem Jugendmitarbeiterkreis ein sehr gutes Team. Ich erinnere mich sehr gerne an diese Zeit, wo wir uns auch das zusammengesetzt haben und uns gegenseitig einfach gesagt haben, wie wir den anderen empfinden, wie wir seine Stärken empfinden und auch seine Schwächen und dafür gegenseitig gebeten haben.
Eine erbauende Zeit, persönlich Mut einander zurufen. Ermutigung geben, sehr gut, ja.
Also ich habe in einer Gemeinde ein Leitungsteam erlebt, wo einfach sehr offen miteinander gesprochen wurde und gerade auch wenn strittige Fragen waren, wirklich nochmal zurückgefragt wurde, wie hast du das empfunden, was ich gesagt habe, wie ist das hingekommen, wie ist das formulierst du das nochmal selbst und so, ich habe den Eindruck, dass es hier unsere Liste ist. Das habe ich als sehr, sehr, sehr offen einfach empfunden. Wirklich, ja, war auf den anderen nach.
Kann ich mein Wort dazu als Beschreibungswort rücksichtsvoll? Also die Kommunikation war offen und rege, aber rücksichtsvoll, sodass man versucht hat zu hören, wie kam ich an, wurde ich so verstanden? Das ist sehr, sehr gut. Ein sehr gutes Vorbild. Ja.
Wir haben einmal in einem Jugendmitarbeiterkreis mehr Zeit verbracht, miteinander zu essen, als miteinander zu planen. Mhm. Und das war sehr gut. Also wir haben einmal die Woche auf jeden Fall wieder am Abend gegessen und dabei tief gesprochen und ausgetauscht.
Ja, und da war meine Frage, was wuchs zusammen? Warum war das so gut? Was baute sich da auf?
Es baute sich eine persönliche Beziehung auf. Also wir kannten wirklich einander. Und dadurch lief auch das Planen, wenn es irgendwie gestunden ging, ging wesentlich schneller, weil wir einander kannten. Wir wussten immer, was der andere will, was der andere tut.
Ja. Wie der andere denkt. Und man stellt nicht die Motivation anderer in Frage so schnell, weil man weiß schon, von woher die andere Person kommt. Es ist notwendig, dass man genau solche Dinge tut, Zeit miteinander verbringt, auch mit dem Essen oder mit banalen Dingen sozusagen. Aber Essen ist sehr sinnvoll, man muss essen und da tauscht man sich. Ist das nicht interessant, wie schnell und leicht man dabei ist, sich auszutauschen beim Essen? Man spricht und spricht und spricht und... Das finde ich so gesund und so positiv. Und hier ist eine wunderbare Illustration davon, von dem, was es bedeutet, etwas zu erbauen, indem man das tut. Geschwister, wir haben nicht die Zeit, das auszudehnen, aber ich möchte es tief aufs Herz legen. Das, was wir eben gesehen und gehört haben, muss eine